Seite, lass mal Frisur richten, mit der Maske. Freue mich hier zu sein und euch zu sehen. Und ja, ich habe was mitgebracht. Ich hoffe, ihr auch. Keiner geht ohne Jesus aus dem Haus. Davon gehe ich schwer aus. Ja, mein Thema heute, Momentaufnahmen. Was immer das heißt, aber da möchte ich einsteigen. Vielleicht noch ganz kurz, viele kennen mich vielleicht gar nicht. Also bin vorgestellt Alex Denk, ganzer Name Alexander, aber wir haben wenig Zeit in dem Leben, also muss man den Vornamen abkürzen. Also wenn es heißt Alexander, dann fühle ich mich irgendwie so ein bisschen schuldig. So Alexander, komm mal her. So. Also Alex Denk passt schon. Ich bin Pastor in Grumbach und in Föhringen, also zwei Gemeinden, aber unter einem Dach, Christusgemeinde Schwaben. Aber das heißt nichts, wahrscheinlich sehe ich ja gar nicht aus wie ein Pastor. Muss man das aber, ist die Frage. Es geht heute ein bisschen um Thema Momentaufnahmen, auch um Schubladendenken, um Dinge, die vielleicht um uns rum gerade passieren, die man vielleicht mitbekommt oder auch nicht. Ich meine, ich bin öfters in Facebook unterwegs und da passieren gerade Sachen, wo ich sage, okay, da sprechen sich Christen der Glauben ab, da sprechen sich Christen zu, dass sie Dämonen haben, da sprechen sich Christen plötzlich ab, dass sie gar kein Bibelwissen hätten und so weiter. Also es, was da gerade so läuft, ist nicht unbedingt, finde ich, optimal. Aber man sieht oft was und steckt die Leute in Schubladen rein. Du hattest gerade mir eine falsche Antwort gegeben, meine Bibelstelle sagt mir was anderes, also setz dich in eine Schublade rein. Und das könnte ein Problem sein, wenn das die Welt um uns herum sieht. Weil da geht es dann nicht besser zu, als in irgendwelchen säkularen Chats. Und das ist sehr schade. Vielleicht geht es auch im Arbeitsplatz bei euch so zu. Oder manchmal auch in der Nachbarschaft. Aber was man nicht aussagen muss, ihr habt es vielleicht schon mal erlebt, dass komischerweise andere immer genau wissen, wie sie ein Christ zu verhalten hat. Und das ist auch so ein Schubladendenken, wo man uns reinschiebt, ein Christ muss doch dies und das machen. Ja. Wer sagt es, wie sich ein Christ verhalten muss? Klar haben wir ein tolles Handbuch, die Bibel, wo man einige Sachen rauslesen kann. Aber diese Menschen, die von uns das verlangen, wie wir so sein hätten, erfüllen das Maß normalerweise auch nicht. Und jetzt kommen wir ganz kurz zum Thema, bevor ich einsteige. Das ist das Thema Gnade, so in wenigen Sätzen formuliert. Wenn die Menschen wüssten, dass wir tatsächlich vor Gott Fehler machen dürfen, und Gnade erleben dadurch, weil er uns so liebt, würden sie vielleicht andere Gedanken über uns haben. Und allein die Tatsache, dass ihr heute hier sitzt, sagt mir eins, ihr habt es wohl erkannt, wie Gottes Gnade ist. Dass er euch bereits vor Beginn der Welt geliebt hat und dass er sogar euch einen Ruf gegeben hat, dass ihr euch berufen fühlt hoffentlich. Er hat euch eine Berufung gegeben, einen Auftrag gegeben und das, bevor ihr auch nur eine gute Tat tun konntet. Vor Beginn der Welt. Das ist Gnade. Wir sind errettet und erlöst rein aus diesem Grund. Und da kann ich nur sagen, Halleluja, wir haben einen riesengroßen Gott. Der steht über vielen Sachen drüber. Wichtig ist, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nenne, Sünde gehört nie verherrlicht. Im Gegenteil. Sünde gehört angesprochen und vor allem, es gehört Buße getan. Das ist unser bußfertiges Herz, das wir brauchen, um wirklich auch der Gnade gerecht zu werden. Weil, ich sage mal ganz klar, wenn du jemanden wirklich von Herzen liebst, dann möchtest du mir auch nichts Böses tun. Wenn ich Jesus von Herzen liebe und begehe Sünde, dann tut mir das irgendwie auch nicht gut. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Schubladendenken oder Momentaufnahmen. Ich hätte jetzt viele Bibelstellen, aber wenn ich alle vorlesen würde, würde ich nur eine halbe Stunde länger dastehen. Es geht ganz groß, grob 1. Mose 5 bis 1. Mose 9 vom Inhalt her. Weiß eigentlich jemand, wer Lamech war? Also geht oftmals vorbei, das war der Vater von Noah. Nur mal so am Rande. Und dieser Lamech gab den Namen Noah in 1. Mose 5, 29, indem er sagte, dieser wird uns trösten über seine Arbeit, über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Also Noah war ein Hoffnungsträger von seinen Eltern auch in gewisser Weise. nach dem Sündenfall, da haben wir es wieder, war der Erdboden verflucht und die Leute durften mal ganz kräftig arbeiten und schwitzen für ihr Essen. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Einer von drei, der ist mal entrückt worden. Und Methuselah lebte 187 Jahre und zeugte Lamech, da haben wir den Namen wieder. Also Lamech war praktisch so der Opa von Noah oder Uropa, kann man sagen. Von Henoch wissen wir, dass Gott ihn hinwegnahm, entrückt hat. Also irgendwas Besonderes war in diesem Uropa von Noah. In 1. Mose 6,8 lesen wir, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Gnade. Hat Noah bis dahin schon irgendwas getan? Nö, er war einfach da. Dann geht's weiter. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Da hat er irgendwas gleich mit seinem Uropa Henoch. Er wandelte auch mit Gott. Wie wandelt man mit Gott? Wie ist in deinem Alltagsablauf Gott integriert? Ist er da oder ist er vergessen? Das ist die Frage. Was haben die damals gemacht? Die haben versucht, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen auf den Feldern und so weiter, was halt da war. Und dabei haben sie immer an Gott gedacht. Er wandelte mit Gott. Er war auf der Welt und Gott war immer ein Teil mit ihm und von ihm. Wie bei Henoch. Und an, es gab einen Tag, da sagt Gott zu Noah, er spricht zu ihm. In 1. Mose 6,13, da sprach Gott zu Noah, das Ende aller Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen, die Menschen. Was ist mit Noah passiert? Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. In 1. Mose 6,22 lesen wir das. Er machte es genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Warum? Wie konnte das sein? Weil er enge Gemeinschaft hatte mit ihm. Er wusste, was Gott von ihm verlangt und wie das Ergebnis aussehen soll. 1. Mose 7,1, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich von mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Die Geschichte kennen wir ja alle. Noah geht jetzt in die Arche mit Tierchen, jeder seine Art. Und er war auf jeden Fall von Gott für gerecht erfunden, dieses Volk, diese Menschheitsgeschichte aufrechtzuerhalten, weil wir es genau sehen, stammen wir von Noah ab. Adam und Eva, klar war der Anfang, aber dann Sintflut. Es war nur Noah übrig mit seiner Familie und von ihm stammen wir dann wiederum ab. Noah hat auf jeden Fall Gottes Wort gehört und es umgesetzt. Ja, wir wissen, er hat eine Arche gebaut. Das hat eine Weile gedauert, bis Baumaterial da war, bis das Ganze irgendwo gebaut war und da gibt es eine Kleinigkeit, was ein bisschen arg schräg ist. Es war in der Wüste. Es gab kein Wasser. Und er baut ein Schiff. Also das Ufer, das nächste Wasser ist ziemlich weit weg. Und Noah baut auf dem Trockenen einige Zeit lang ein Boot. Ihr könnt euch überlegen, was die Nachbarn über den Mann gedacht haben. Der spinnt ja wohl völlig. Was hat denn jetzt der für ein Problem? Baut ein Boot. Weit und breit, kein Tropfen Regen und er baut ein Boot. Wir wissen, was passiert ist. 1. Mose 7,6 und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Und die restlichen Menschen waren dann weggespült, sozusagen. Komplett vernichtet von dieser Welt, außer Noah und seine Familie. Noah hat einen ganz besonderen Auftrag gehabt, die Menschheit sozusagen zu retten. Naja, wir kennen noch mal jemanden, der einen ganz besonderen Auftrag hatte, aber anderweitig die Menschen zu retten. Das war nämlich Jesus dann. Aber nur allein mal von Noah. Noah war nicht Gott. Noah war ein Mensch, der ein Ziel verfolgt hatte, nämlich Gott treu zu sein. Und Gott hatte ein Ziel mit Noah, die Menschen durch ihn zu retten, weil in seinen Augen war er gerecht. Danach wissen wir, als die Sintflut weg war, gab es einen neuen Bund, und zwar in Form von einem Regenbogen. dass Gott gesagt hat in 1. Mose 9, 12, und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Noah war ein besonderer Mann. Durch ihn durfte die Welt weiter existieren, die Menschen weiter existieren. So, bis jetzt können wir sagen, Mensch, dieser Noah, toll, gigantisch, was der alles tut für Gott, und einfach so selbstlos baute unter Gelächter und Hohn ein Schiff hier irgendwo in der Wüste. Ja, aber kennen wir die volle Geschichte von Noah? 1. Mose 29, und Noah, ein Landmann, der bewirtschaftet irgendwas, begann auch Weinberge zu pflanzen, also er bewirtschaftet Weinberge. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Inneren seines Zeltes. Aha. Also dieser Noah, er ist schon komisch irgendwie. Der betrinkt sich, und zwar so, dass er gar nicht mehr weiß, dass er nackt umfällt und einschläft. Hört sich jetzt schon ein bisschen verrucht an, so. Und jetzt sind wir vielleicht am Verurteilen. Wenn wir jetzt Noah nicht kennen würden und wir kommen jetzt gerade in das Zelt hin, wo ein ziemlich betrunkener Noah im Zelt liegt und schnarcht, und zwar nackt, würden wir sagen, was ist das für ein Penner? Alkoholiker, totaler Chaot. Wie will Gott mit dem was anfangen? Kann doch gar nicht sein. Wir kennen in dem Moment aber nur diese Momentaufnahme von Noah, wie er da liegt. Wir kennen aber nicht seine ganze Geschichte und wie Gott ihn brauchen wollte. Wir können natürlich sagen, was ist passiert, dass Noah plötzlich so zum Säufer geworden ist. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht ist seine Frau bereits verstorben, weil er lag allein im Zelt. Und die Söhne haben natürlich weitgehend ihr eigenes Leben gehabt. Und er hat wohl die Frucht seiner Arbeit, sprich den Wein, etwas zu sehr genossen. Was heißt das für uns, wenn wir Menschen kennenlernen? Lassen wir mal das Beispiel stehen und kommen noch nur zu ein paar anderen. Weil Noah reiht sich gerade in eine Liste von nicht perfekten Menschen ein, die da heißen Adam, Abraham, David, Salomo, Petrus, Thomas und mich, wenn man wirklich schlecht weiterfügt. Also es geht immer wieder was von Menschen, die nicht perfekt sind. Und diese Menschen braucht Gott. Aber was ist unsere Einstellung von Perfektion? Machen wir uns selber Druck? Ich hatte neulich mit einer Dame zu tun, die war wirklich den Tränen nahe, weil sie sagte, sie hat die Chance gehabt, dem Bauarbeiter von Jesus zu erzählen und hat es irgendwie nicht über die Lippen gebracht. Ich kenne die Situation, wie es heißt, jetzt hast du eigentlich versagt, du warst feige. Diese Selbstanklage. Oder ich sag mal, Satan macht von außen der Rest, dass er dich dementsprechend dann anklagt und niedermacht. Und der Frau ging es aus und ich habe versucht, den Druck wegzunehmen, weil es gibt nur andere Möglichkeiten. Aber da sehen wir die Herzenshaltung, die wir haben, uns vielleicht selber dran zu brechen, an der Art von Perfektion, wie wir vielleicht das Reich Gottes bauen wollen, was ja wirklich uns auszeichnet. Das ist ja schön. Aber wir leben trotzdem nur aus Gnade. Und wenn Gott dich gebrauchen will, ist es auch reine Gnade, dass er dich auserwählt hat, als Werkzeug sein Reich zu bauen. Und so hat er noch viele andere auserwählt. Was ist ein Verurteilen, wenn man es nur mal so nimmt? Ist ein Essen von irgendeiner Frucht böse, Adam? Ja, er hatte gerade die falsche Frucht gegessen, blöderweise. Okay. Ist Weintrinken an sich böse, Noah? Ist Lügen und Betrügen böse, Abraham? Ist ein Mord aus unkontrollierter Emotion böse, so ein Mord im Affekt, Mose? Ist ein Mord am Ehemann der Geliebten böse, David? Sind viele ungläubige Frauen böse, als Mann, wenn man sie hat, Salomon? Ist Weglaufen, Schimpfen auf Gottes Plan und Schmollen böse, Jona? Ist Lügen, Verfluchen, sich selber und Verraten böse, Petrus? Oder ist Unglaube böse, Thomas? Du kannst bestimmt Eigenschaften in deinem Leben erkennen, wo du vielleicht dich oder mich genauso einreihen kannst. Und sagen, ist das böse? Irgendwo vielleicht schon, ja, wenn man es definiert. Und Sünde definitiv ist immer schlecht und böse. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht dennoch Gefallen an diesen Menschen hatte, wie Adam, Abraham, Mose, David, Salomo, Petrus, Thomas und dir. Das ist das Schöne. Was wollen wir darstellen, wie super toll wir sind, wenn es solche Punkte gibt? Alle von diesen Personen haben irgendwo versagt, aber sie waren trotzdem Auserwählte von Gott. Und zwar, sie waren Menschen, die nach Gottes Willen gefragt haben und sie sogar in den wichtigsten Punkten, was ihm wichtig war, umgesetzt haben. Dennoch sind sie auch gefallen und haben versagt. Und das Schöne in der Bibel ist diese Ehrlichkeit, dass es auch nicht verschont wird und uns vorenthalten wird, dass die Männer auch versagt haben. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest David nur kennen in der Zeit mit seiner Affäre mit Bathsheba, als er seine Macht missbrauchte, um mit der Nachbarsdame zum Schlafen und dann noch den Auftrag zu geben, ihren Ehemann zu töten. Was würdest du von diesem Mann halten? Tja, was ist denn das? Ein Hure, ein Mörder? Das soll ein Vorbild sein? Wie, das soll König sein? Und in unseren heutigen Zeiten, wie, das macht ein Christ? Ich hoffe, das macht kein Christ natürlich, aber es ist ein Beispiel. Und wir wissen, und das ist das Krasse, dass ausgerechnet David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und er hat seine Sünde nicht mal erkannt. Da muss erst ein Prophet kommen und ihm sagen, du im Gleichnis, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn so und dem Schaf und so weiter. Und er hat es dann erkannt, dass es er war. Oder er musste es erkennen und hat Buße getan. Das ist der Unterschied. Als er seine Schuld erkannt hat, hat er Buße getan. Klar gab es dann noch folgende Sünde. Der Sohn war tot von Bathsheba, dann erst das Kind. Aber nur diese Situation, Schubladendenken, wenn wir nur diesen Punkt sehen würden, würde man sagen, der David, der war total daneben. Was ist denn das für ein Mensch? Und somit haben wir einen Augenblick und eine Momentaufnahme, die wir in die falsche Richtung führen. Stell dir mal vor, du würdest Petrus nur die kurze Zeit kennen, als Jesus gerade verhaftet worden ist und verurteilt worden ist. Der hat falsch geschworen, hat sich verflucht. Was ist denn das für ein Mann? Da folgt er 3 Jahre Jesus nach, einer seiner engsten Mitarbeiter und Freunde, und dann sowas. Also ist ein mieser Freund, ein Lügner. Mit sowas mag man nichts zu tun haben, wer seine Freunde verratet. Gott hat offensichtlich, und speziell Jesus hier, eine andere Meinung gehabt von Petrus. Wir haben nur diese Momentaufnahme und die Situation des Versagens. Aber wir wissen, dass Petrus danach wirklich von Herzen bereut hat und bitterlich geweint hat über sein eigenes Versagen. Und dieser Mann hat gelitten, bis Jesus wieder vor ihm stand. Weil er wusste, das letzte Wort, was er gesagt hat, war gegen seinen Herrn. Was ist das für ein Leiden? Aber das sieht man nicht. Wir sehen nur den einen Moment vielleicht. Und wer von uns kennt es wirklich nicht? Und schon wieder ist es passiert. Gesündigt in Gedanken, in Worte oder Taten. Vielleicht emotional mitgerissen mit irgendwas. Üble Nachrede geht ja manchmal schnell oder irgendwelche Tiernamen, irgendwelche Politiker geben, weil es mir gerade nicht so richtig deren Meinung ist. Es geht manchmal vor allem in Gemeinschaft recht schnell. Und jetzt lernte ich genau in der Situation jemanden kennen und sagt, der Christ sagt sowas über andere Menschen? Boah, aber wenn das ein Christ sein will, mal Prost Mahlzeit. Wieder eine Momentaufnahme. Wie anfangs gesagt, viele Menschen wissen genau komischerweise, was ein Christ zu tun hat und was nicht. Natürlich hat ein Christ keine Sünde zu begehen. Aber wir werden trotzdem versagen. Das muss uns bewusst sein. Wenn wir perfekt wären, hätte es Jesus nicht gebraucht, dass er leiden musste und sterben musste. Es ist ein ganz wichtiges Thema, diese Gnade Gottes, die ist uns zugefallen. Da haben wir diesen Zufall wieder von oben. Mit Noah hat Gott einen Neuanfang der Menschheit geschaffen, trotz seines anscheinend Weinkonsums. Mit Mose hat Gott einen Plan gehabt, er sollte sein Volk Israel retten aus der Gefangenschaft. Und David, wie gesagt, nannte sogar einen Mann seines Herzens. Was hat David gemacht? Er hat Lieder geschrieben, Psalmen. Er hat in jeder Situation Gott angebetet. Und er hat genügend Situationen gehabt, in Freude wie auch in Panik, um an diesem Gott dran zu bleiben, den er offensichtlich geliebt hat. Ja, genau, wir sollen auch Gott lieben. Petrus, den Fels, auf den er seine Gemeinde bauen will, ja, Er hat ihn auserwählt, obwohl er gewusst hat, ehe der Hahn kräht, da war was, gell? Dreimal wird er ihn dementsprechend verleugnen. Wir kennen ja sicher alle diese Bibelstelle, was im Zentrum sein sollte, Matthäus 7,1. Für uns als Gläubige auch wichtig. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder angesetzt mit dem Maß, was ihr messt, mit dem werdet ihr auch gemessen werden. Und wenn ich jetzt beim anderen die Perfektion ansetze und ich selber versage die ganze Zeit, dann habe ich irgendwann, wenn ich vom Richterstuhl Jesus stehe, ein Problem. Nicht, dass ich jetzt verloren wäre, aber ich denke, wir müssen uns einiges anhören. Und das ist unangenehm. Wollen wir das wirklich? Wie richten wir? Es gibt nur einen Richter. Und das ist eben Jesus. Wenn wir uns zum Richter aufspielen, wird es schwierig. Es heißt nicht, vor allem wenn du im Dienst bist, dass du Menschen, die gläubig sind, um dich herum machen lassen kannst, was sie wollen und sie in die Irre führen. Das wäre der falsche Ansatz. Also sie sollten schon biblisch einigermaßen den Weg gehen, vor allem in der Liebe zu Jesus. Warum machst du das, was du machst? Weil du so toll bist? Oder jetzt stell den Spiegel vor mich hin, weil ich von meinem Vater nie Anerkennung gekriegt habe, weil ich Anerkennung gesucht habe. Mein ganzes Leben mache ich das im christlichen Spiel gerade weiter. Mache ich das? Ich muss mich da permanent prüfen. Mache ich das, weil es mir gut tut, oder mache ich das, weil ich Jesus lieb? Habt ihr auch solche Prüfkriterien für euch selber? Warum machst du das, was du tust? Und viele Dinge sind vielleicht manchmal ein bisschen schräg. Zum Beispiel ganz kurz zu mir. Ich gehe ja auch in die Rockerszene. Seit 3 Jahren bin ich abends unterwegs und gehe in Rockerclubs oder Motorradclubs, je nachdem, was du nennen möchtest, und lerne da Menschen kennen. Und ihr wisst vielleicht, das Erste, was man da tun sollte, ist, den Menschen was? Das Evangelium zu bringen, Bibel und Ohren schlagen, für sie beten. Dann bist du ganz schnell wieder draußen, bevor du überhaupt Hallo sagen kannst. Unsere erste Aufgabe ist, Vorurteile abzubauen. Die kommen jetzt, die wollen uns bekehren. Ja, wollen wir, wenn wir es könnten. Klar, gerne, jeden Einzelnen. Aber können wir nicht, und das ist auch nicht das erste Ziel. Und das ist sowas, die Menschen kennenzulernen. Was hat Jesus getan? Er hat Gemeinschaft gehabt mit diesen Leuten. Er hat Gemeinschaft gehabt mit Sünder, mit Zöllner und Huren. Wow. Das fällt uns vielleicht manchmal schwer. Das heißt, du sollst nicht gemeinsame Sache machen mit Ungläubigen. Ja, aber wie erreichst du die Ungläubigen? Zerleg die Bibelstelle nicht und bieg sie so um, dass sie dir vielleicht gefällt, sondern was will wirklich Jesus haben damit? Und dann kommt die Sache auch raus, wie sollen wir nicht richten? Und im Richten können wir schnell sein. Weil sie vielleicht enttäuscht worden sind, weil sie falsche Vorstellungen gehabt haben von uns. Und teilweise machen es wir ja auch, dass wir Schubladendenken haben und Leute in Schubladen stopfen, wie wer sein sollte. Jesus sagt in Johannes 15, 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Jesus erwählt dich, damit du Frucht bringen kannst. Er hält dich für würdig, in seinem Team mitzuarbeiten. Das ist Gnade. Er kennt deine Schwächen ganz genau. Er kennt deine Sünde ganz genau. Du kannst dich nichts von ihm verstecken, das geht nicht. Und trotzdem, wie bei Noah, wie bei Petrus, wie bei David, sagt er zu dir, komm, du bist mein geliebtes Kind, bau mein Reich hier auf dieser Welt. Das ist eine Auserwählung. Aber er sagt nicht, richte die Menschen. Nochmal, er sagt nicht, richte die Menschen, das macht er selber, sondern richtet nicht und liebt die Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden in unserem Leben leider immer wieder versagen. Wir haben vielleicht, so ging es mir, immer so einen Perfektionsanspruch, immer noch besser zu sein, sich zu messen mit anderen. Ich zeig's denen. Aber das will Jesus gar nicht. Wenn ich jetzt weiß, dass ich eigentlich, egal wo ich bin, gar nichts kann, dann geht's besser, weil ich weiß, dass Jesus dadurch wirken kann. Und das macht auch demütig. wenn man genau weiß, was das für eine Gnade ist, was Gott uns gibt, was Gott dir genauso gibt. Und das ist das, was wir abholen wollen. Wo sollen wir uns brüsten? Boah, ich habe jetzt gerade 2 Stunden evangelisiert und stand auf der Straße mit einem Schild. Das ist schön, wenn du das machst. Ich hoffe, du machst aus dem richtigen Antrieb raus. Die Menschen müssen was von Jesus erfahren, das ist richtig. Die sollen wissen, wie groß die Liebe Gottes ist und was da für eine Gnade dahinter steckt. Und die sollen aus dieser Liebe aufhören zu sündigen und ihr Leben zu ändern. Das ist das Ziel. Und da dürft ihr alle dabei sein. Macht keine Momentaufnahmen von Menschen, weil sie vielleicht komisch aussehen. Vielleicht je komischer und je schräger, desto eher brauchen sie gerade Jesus. Weil an die traut sich sonst vielleicht keiner ran. Aber genau die Menschen erkennen dann eher die Liebe Gottes durch dich. Mir hat mal jemand gesagt, ob man das rausschneiden könnte. Sinne, sei gesegnet und lass mich noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken für deine wirklich wunderbare Gnade, was du hast. Dass du Versager trotzdem im Team hast. Dass du Menschen, die fallen, trotzdem liebst und einen Auftrag gibst. Und du weißt es ganz genau im Voraus, wo das Versagen stattfinden wird. Und du hältst auch an uns fest. Und ich möchte beten für jeden Einzelnen hier, dass dein Segen wirklich fließt mit der Erkenntnis, dass sie aus Gnade gerettet sind, dass sie aus Liebe dein Reich bauen sollen. Aus Liebe zu dir, Herr Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Und diese Liebe soll uns vor Sünde fernhalten, soll uns aber den Auftrag klar vor Augen zeichnen. Wir sollen auch erkennen, durch die Leitung vom Heiligen Geist, wo du uns haben möchtest. Jesus, den Segen möchte ich aussprechen über uns alle, in deinem heiligen Namen. Amen.